Ich hoffe, ihr habt alle genug Schlaf gehabt, seid entspannt in diesen Tag gestartet und müsst nicht ausrasten wie Alex Zverev in Acapulco.
Ja, das beschäftigt uns heute. Going Loco Down in Acapulco, der Hit von den Four Tops, wurde natürlich gestern im Zusammenhang mit diesem Ereignis, mit diesem Ausraster bei Twitter hoch und runter zitiert.
Ja, if you stay too long. Ja, kann Zverev ja nicht passieren, er wurde ja rausgeschmissen.
Rausgeschmissen werden. Kann auch dem BVB und RB Leipzig in der Europa League heute Abend passieren. Gucken wir natürlich auch drauf.
Und dann geht's noch um die Basketball-Nationalmannschaft und die richtungsweisenden Spiele gegen Israel.
Schönen guten Morgen also zu Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Andreas, mich hat dieser Ausraster von Zverev ja an einige andere, also ähnliche Fälle in der Tennisgeschichte erinnert.
Wow, war das peinlich. Aber mich hat's auch daran erinnert, allen voran natürlich an John McEnroe, an Big Mac, der 1981 in Wimbledon für einen Riesenskandal gesorgt hat, als er nach einer strittigen Entscheidung im Spiel gegen Tom Gullickson minutenlang lautstark den Schiri angepöbelt hat. Und das im noblen, im traditionsbewussten Wimbledon, das war damals ein Riesen-Eklat.
Ja, oder sein Kumpel oder nicht Kumpel Jimmy Connors, der 1986 in Boca Raton gegen Ivan Dendl auch ewig lamentierte, diskutierte, einen Strafpunkt bekam, ja, und dann seine Tasche packte und einfach den Platz verließ.
Serena Williams zum Beispiel, die kann so etwas auch sehr gut. 2019 US Open Finale gegen Naomi Osaka beschimpfte sie Schiri Carlos Ramos als Dieb, schmiss diverse Schläger durch die Gegend. 2009 hat sie in New York mal eine Linienrichterin beleidigt und hat sie richtig bedroht. Ich werde dir diesen verdammten Ball in deinen verdammten Hals schieben. Oh, oh.
Im Englischen müsste man das piepen, weil da ein F-Wort fallen würde. Aber gut. Carolina Pliskova, auch die hat es mal so ähnlich gemacht wie Zverev. 2018 war das beim Seitenwechsel mit voller Wucht mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl eingehauen. Da ging auch was zu Bruch. Ja, und selbst Roger Federer ist mal ausgerastet.
In seiner Kindheit soll er mal auf dem Platz sowas gemacht haben. Und zwar relativ regelmäßig. Als Profi dann später kaum noch. Bis auf das Halbfinale gegen Novak Djokovic 2009 in Miami. Da hat er tatsächlich einen Schläger demoliert, der böse Bube, und sich hinterher 100-mal bei allem, beim Schiedsrichter, beim Gegner, bei den Zuschauern, bei den Ballkindern, bei seiner Mutter und bei jedem, der ihm gerade über den Weg gelaufen ist, dann entschuldigt.
Ja gut, er ist eben ein feiner Typ, aber es gab ja auch richtige Körperverletzungen im Tennis, ist auch vorgekommen. Novak Djokovic zum Beispiel, der schoss 2020 bei den US Open einen Ball mit voller Wucht nach hinten ab, traf eine Linienrichterin am Kehlkopf. Ja, und der Joker wurde dann disqualifiziert. Oder David Nalbandian, der trat in Queens mal gegen eine Werbebande vor dem Stuhl eines Linienrichters. Der wurde dann von den umherfliegenden Splittern am Bein getroffen, ja, auch verletzt, musste ins Krankenhaus. Dennis Shapovalov, der schoss mal einen Ball mit voller Wucht auf den Referee, auf Arnaud Gabas, und fügte ihm sogar einen Bruch des Augenhöhlenbodens zu.
Boah, das ist richtig übel. Ja. Bei Zverev verletzte sich keiner, aber den Ausraster, den wollen wir natürlich trotzdem nochmal einordnen.
Stand jetzt aktuell.
Ehrgeiz ist gut, ist wichtig für einen Spitzensportler, aber so wie Alex Zverev das in Acapulco gemacht hat, wie er da seinen Ehrgeiz gezeigt hat, da hat er dann doch schon eine Grenze wirklich übertreten. Also Zverev, der verlor nach einer Doppelniederlage in der ersten Runde komplett die Fassung, beschimpfte den Stuhlschiedsrichter aufs Übelste und drosch vor allen Dingen immer wieder mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl ein, so knapp direkt unterhalb der Füße des Schiedsrichters.
Naja, der hat dann auch noch den Fuß so weggezogen und irgendwann ist er dann auch geflüchtet, nachdem Zverev überhaupt gar nicht aufgehört hat, nachdem er sich hingesetzt hat. Unfassbar, dieses Verhalten von Zverev und seine Folgen. Lassen wir uns jetzt mal von Andreas Thies von Chip and Charge vom Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de analysieren. Andreas, John McEnroe wurde zu seinen besten Zeiten für seine regelmäßigen Ausraster zwar kritisiert, ja, aber trotzdem irgendwo auch verehrt. Wie muss man diese Entgleisung von Zverev jetzt einordnen?
Ja, John McEnroe wurde verehrt, aber das waren auch andere Zeiten, das muss man dann auch dazu sagen. Und die Zeiten von John McEnroe sollte man nicht mehr nach heute dann in irgendeiner Weise transportieren. Es gab in den letzten Jahren genügend Ausraster dann auch von Spielern. Und das ist eine Geschichte, die dann auch jetzt in diesem Fall von Alexander Zverev dann auch zutage tritt, dass in den letzten Jahren immer häufiger dann auch Spieler und Spielerinnen auch über das normale Maß der Schiedsrichterkritik hinausgegangen sind. Und das ist in diesem Fall einfach deutlich zu viel gewesen. Und das ist nicht entschuldbar, was Alexander Zverev sich dort geleistet hat. Sowas darf nicht passieren, jedenfalls auch nicht einem Spieler wie Alexander Zverev. Und gerade nicht bei einem Doppel in der ersten Runde. Das darf ihm einfach nicht passieren. Und das ist insgesamt ein Problem des Sports. Der Sport hat ein Problem damit, Schiedsrichter zu achten. Und das haben wir in den letzten Jahren einfach sehr, sehr deutlich gesehen.
War der Ärger von Zverev, also natürlich nicht seine Reaktion, aber wenigstens in der Sache dann zumindest der Ärger begründet? Hatte er Grund, wütend auf den Schiri zu sein?
Es waren einige kleinere strittige Entscheidungen, die dort zu diesem Thema geworden sind. Da geht es um einen Ball, der ins Ausgegangen ist oder der nicht ins Ausgegangen ist. Es war ein Ball, der sofort von der Linienrichterin oder Linienrichter als gut gegeben angezeigt worden ist, weil es gab wohl ein Zeichen oder ein Audiosignal von irgendjemandem, der ausgerufen hat. Aber die Linienrichterin oder der Linienrichter, die waren sehr, sehr stringent in ihren Aussagen. Und deswegen ist diese Art des Ausrastens einfach nicht korrekt. Und ja, es gab einige strittige Entscheidungen, aber das kann nicht der Auslöser sein für so eine Reaktion.
Die ATP behält sich neben dem sofortigen Ausschluss aus dem Turnier weitere Schritte vor. Was kann da für Zverev im schlimmsten Fall noch drohen?
Wir haben so einen Fall noch nicht erlebt. Er wird natürlich eine Geldstrafe bekommen. Er ist jetzt disqualifiziert worden von dem Turnier in Acapulco. Was die ATP sich auch im Rulebook vorenthält, das ist eine Geschichte, dass man das noch weiterführt und dass man dort eine Untersuchung anstrengt. Es könnte im äußersten Fall zu einer Sperre kommen für Alexander Zverev, für mehrere Turniere. Wir haben nur ein einziges Mal in einem Fall eine Sperre gesehen. Das war für Nick Kyrgios vor ein paar Jahren. Der ist allerdings für ein anderes Verhalten sanktioniert worden. Und bei Alexander Zverev ist dieser Fall ein sehr heftiger Fall. Ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, dass es eine Sperre geben wird. Aber die ATP behält sich gerade im Rulebook genau solche Schritte dann auch noch vor. Im Moment ist es so, dass er disqualifiziert worden ist, dass er kein Preisgeld bekommt und dass die Punkte dann auch nicht für dieses Erreichen des Achtelfinals kommen.
Was sind die Folgen für sein mühsam wieder gerade gerücktes Ansehen in Deutschland? Also mit dem Olympiasieg, da hatte er ja zuletzt durchaus an Popularität gewonnen, sich ja auch vermeintlich gereift präsentiert.
Das ist verheerend. Er hatte sich in den letzten 15 Monaten gerade dieses Standing wieder aufgebaut. Er hat den Olympiasieg geholt. Er ist Deutschland Sportler des Jahres geworden. Und das ja auch sportlich gesehen zu Recht. Aber dieser Ausraster ist verheerend, wenn man gerade auch dann so die Reaktionen im Internet gesehen hat auf diesen Ausraster. Und es stehen natürlich noch immer noch die Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn im Raum. Und das ist eine Geschichte, die dann noch dazukommt, wo jeder sich dann reinmacht, ja, wenn er das schon getan hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er seine Ex-Freundin dort geschlagen hat. Und das kommt alles so zusammen. Alexander Zverev war nie der beliebteste Sportler. Er war nie in irgendeiner Weise auch nur in der Nähe von Beliebtheitswerten von Steffi Graf oder Boris Becker früher. Aber er hätte die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahren sich ein Image aufzubauen, wo er im deutschen Tennis dann wirklich als Vorzeigeathlet gilt. Aber das hat er immer wieder dann auch mit solchen Aktionen und mit anderen Aktionen, dann durchaus auch arrogantes Verhalten gegenüber Journalisten, Journalistinnen etc., hat er das immer wieder zunichte gemacht. Und das ist verheerend. Und da wird es lange dauern, bis er das Image wieder sich aufgebaut hat, was er vor diesem Abend in Acapulco dann auch hatte.
Eines muss man sagen, immerhin hat Zverev mittlerweile ein Statement rausgegeben, mit dem er zu erkennen gibt, dass er seinen Fehler klar anerkennt. Das ist ein wichtiger Schritt, um es künftig besser zu machen, ja, und seiner Rolle und der Wirkung besser gerecht zu werden. Andreas Thies von Chip & Charge war das zum Ausraster von Alexander Zverev. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Top und Flop.
Top des Tages sind zwei Chancen, so wie sie der deutsche Football-Profi Dominik Eberle bei den Green Bay Packers bekommt. Die haben den Kicker unter Vertrag genommen, damit er sich in der Vorbereitung auf die neue Saison beweisen kann. In der abgelaufenen Saison hat Eberle sein NFL-Debüt für die Houston Texans gegeben. In seiner einzigen Situation, in der er eingesetzt wurde, also in einem Spiel, überzeugte er mit 2 Field Goals und 5 Extrapunkten immerhin und qualifizierte sich damit eben für dieses Scouting bei den Green Bay Packers.
Und Flop des Tages ist der Corona-Ausbruch bei Bayerns Champions-League-Gegner RB Salzburg. Da wurden nämlich bei einer routinemäßig durchgeführten Kontrolle gleich 15 Spieler und Betreuer positiv getestet. Derzeit sind die Spieler und ist der Verein noch trainings- und spielbereit? Aber die weitere Entwicklung wird dann darüber Auskunft geben, wie es dort in der nahen Zukunft weitergehen kann.
Stand jetzt aktuell.
Zwei deutsche Teams kicken heute in der Europa League. Beide stehen unter Siegzwang. Leipzig reicht nach dem 2:2 aus dem Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian in Spanien. Einfacher Sieg. Borussia Dortmund muss da schon ein bisschen mehr machen.
Ja, 2:4 war das Hinspiel gegen Glasgow ausgegangen. Zum Glück für die Borussia zählen Auswärtstore ja jetzt nicht mehr doppelt, aber mit 2 Toren Unterschied zum Remis beziehungsweise mit 3 fürs Weiterkommen, das musste dann auch erstmal gewinnen.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass Erling Haaland ja nicht mitgeflogen ist nach Glasgow. Der hätte sich zwar im Training jetzt ordentlich nochmal gequält, hätte gerne gespielt, aber auch das Sondertraining zum Torschuss, das hat er eingelegt, aber es reichte am Ende einfach nicht, um dann doch schon wieder so fit zu sein, dass er der Mannschaft wirklich helfen kann. Aber auch das Fehlen von Haaland, das darf keine Ausrede für ein mögliches Ausscheiden sein. Das hat Michael Zorc, der Sportdirektor, gesagt. Der hat gesagt, wenn die Mannschaft Eier hat, dreht sie es trotzdem.
Ja, gut, also, aber Eier schießen ja bekanntlich keine Tore, ne? Also macht sich die Borussia eigentlich keine Sorgen um den Verbleib, um das Ansehen, um all das, was sie sich mühsam aufgebaut haben?
Zumindest offenbar jetzt nicht darum, dass irgendjemand wohl schon Tore machen wird bei dem Spiel beim 6:0 gegen Gladbach. Da haben ja auch ein paar andere getroffen als Haaland. Da ging's ja auch und da hat man sich ja auch gut verkauft. Und jetzt heißt es, man müsse einfach den Kampf annehmen. Das hat Marco Reus gesagt. Der war ja zum Beispiel einer, der gegen Gladbach das tatsächlich getan hat, der vorweggegangen ist. Muss er jetzt im Ibrox Park dann allerdings auch wieder machen. Und Dortmund braucht auch wieder Gregor Kobel im Tor in Bestform. Wenn der nämlich nicht gegen Gladbach gewesen wäre, dann hätte Gladbach ja vielleicht nicht gewonnen, aber es wäre sicherlich nicht 0 ausgegangen. Da hätte Dortmund hinten nicht so sicher gestanden, zumindest auf dem Papier, denn die Gladbacher, die hatten ja schon noch ein paar Chancen. Da hat Kobel einiges rausgefischt und das wäre im Ibrox Park natürlich auch ganz wichtig, vor allem weil die ohnehin nicht sattelfeste Abwehr von Dortmund ja auch noch auf Akanji und Zagadou verzichten muss. Da bleiben Hummels und Pongracic. Also die sind da auch die personell so ein bisschen angeschlagen.
Ja, es bleibt also spannend und du hast es eingangs schon gesagt, auch Leipzig muss gewinnen im Hexenkessel von San Sebastian und sie haben angekündigt, voll auf Sieg spielen zu wollen und das mit voller Kapelle. Alle Mann an Bord, das ist nicht nur für RB Leipzig dieser Tage, doch ein ungewohntes Bild, ne?
Das stimmt, aber man weiß ja auch, dass Domenico Tedesco so in den letzten Wochen durchaus gutes Händchen hatte bei seinen Aufstellungen, vor allen Dingen dann, wenn es darum ging, Leute von der Bank reinzuschicken. Seine Joker, auf die kann er sich verlassen. Im Hinspiel, da war es der eingewechselte Forsberg, der hatte kurz vor Schluss dann eben noch diesen Elfmeter zum 2:2 verwandelt und beim 6:1 gegen Hertha, da kam Dani Olmo ja rein, steuerte dann 2 Assists und 1 Tor zum Sieg bei. Und bei Leipzig muss man sagen, da haben zuletzt alle wirklich performt, aber zuletzt zählt nicht, heute Abend, da gilt es, da müssen sie es auch im Hexenkessel von San Sebastian zeigen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 24. Februar 1988, da wurde bei den Olympischen Spielen in Calgary Sportgeschichte geschrieben. Nach 80 Jahren wurden die fast durchweg ungeliebten Pflichtfiguren das letzte Mal ins Eis geritzt.
Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich war mit meinen Großeltern immer in Oberstdorf früher und dort ja ist ja das Leistungszentrum und da waren dann Norbert Schramm etc., die haben alle dort trainiert und die mussten diese Figuren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchpauken. Pflichtfiguren wie Bogenachter, Gegendreier, die mussten exakt nachgelaufen werden auf dem Eis und gingen am Ende zu 60% in die Gesamtnote ein. So war das jahrzehntelang gehandhabt worden. Mhm.
In Calgary, da zählten sie allerdings nur noch 20%, ehe sie dann 2 Jahre später nach der WM in Halifax ganz abgeschafft worden waren. Übrigens hatten sich die Eislauftrainer lange Zeit gegen die Abschaffung gewehrt, weil du hast es eben schon gesagt, die wurden eingebläut, die wurden immer wieder trainiert. Und das war ja was, was gerade Eiskunstlauftrainern und Trainerinnen durchaus viel Geld eingebracht hat. Das war sehr zeitintensiv und entsprechend viele Trainerstunden mussten genommen werden.
Naja, von den Aktiven aber war keiner wirklich traurig, als diese Pflicht dann weg war. Der damalige Weltmeister Elvis Stoiko aus Kanada brachte seine fehlende Begeisterung für diese Pflicht damals so auf den Punkt, die Pflicht zu laufen ist so spannend, wie dabei zuzusehen, wie Farbe trocknet.
Oh, das kann durchaus interessant sein. Aber gut, ach, man muss dafür wahrscheinlich geboren sein. Katharina Witt, die war auf jeden Fall 1988 sehr froh, dass die Pflicht eben nur noch 20% ihrer Note ausmachte. So konnte sie als Pflichtdritte mit dem besten Kurzprogramm und der zweitbesten Kür am Ende doch noch ihr zweites olympisches Gold holen.
Stand jetzt aktuell.
Freitag und Montag ist die deutsche Basketballnationalmannschaft gefordert. Dann stehen gegen Israel zwei wichtige Spiele auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen an. Erst in Tel Aviv und dann in Heidelberg.
Und zwei Niederlagen, die sollte es da definitiv nicht geben, um diese Asien-WM-Reise nicht zu gefährden. Wird aber nicht einfach, die jetzt zu verhindern, denn Israel ist Favorit in der deutschen Gruppe D und in der steht es Stand jetzt auch nicht so gut für die DBB-Auswahl. Nach zwei absolvierten Spielen ist Deutschland derzeit Dritter. Denn den Quali-Auftakt, den hatte man gegen Estland noch in den Sand gesetzt, dann gegen Polen, ja, immerhin knapp gewonnen. Israel hat aber schon zweimal gewonnen. Und nach den Rückspielen in Estland und gegen Polen im Juni, Juli, da bleiben nur noch drei Nationen im Rennen um ein WM-Ticket. Also Platz drei müsste Deutschland dann schon mindestens halten. Und diese drei qualifizierten Mannschaften bilden dann mit weiteren drei Teams aus der Gruppe C eine neue Gruppe. Und in der müsste Deutschland dann auch wieder mindestens Rang 3 belegen.
Und der neue Bundestrainer Gordon Herbert hat jetzt auch noch das Pech, dass er nicht auf seine besten Spieler zurückgreifen kann. Denn die Profis von Alba Berlin und Bayern München sind am Donnerstag noch in der Euroleague aktiv. Die werden also beim Hinspiel in Tel Aviv keinesfalls mit dabei sein.
Ne, die könnten höchstens dann Montag zum Einsatz kommen, dann in Heidelberg. Da hofft Herbert zumindest zwei oder drei Spieler noch nachnominieren zu können. Ja, und das wäre letztlich auch wichtig, so ein paar Leistungsträger dann noch reinzukriegen, um seinen internationalen, doch recht unerfahrenen Kader dann ein bisschen aufpimpen zu können. Und dann auch die von Herbert erhoffte Steigerung zu den ersten beiden Spielen der Quali dann hinzubekommen. Herberts Plan jetzt gegen Israel ist erstmal gut in der Defense zu stehen, um aus der heraus dann offensiv nach vorne gehen zu können. Ja, und den Favoriten zu ärgern. Und unterm Brett, da will er auch klare Verhältnisse haben, die Rebounds kontrollieren, hat er gesagt. Das möchte er seiner Mannschaft mitgeben. Auf dem Weg, um dann den WM-Titel am Leben, oder den WM-Traum, vom Titel wollen wir gar nicht reden, das wird sowieso nichts, aber zumindest die Teilnahme dann weiter am Leben zu erhalten und weiter diesen Traum dann träumen zu können.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Das ist dann aber erst am Freitag der Fall, das erste Spiel morgen. Aber heute, da geht's dann um Fußball, Europa League. Wir haben drüber gesprochen, aber Handball, Champions League steht auch an.
Die SG Flensburg-Handewitt steht vor einer wirklich kniffligen Aufgabe. Paris Saint-Germain wartet. Anwurf ist um 20.45 Uhr und Flensburg muss punkten, denn als Tabellenfünfter der Gruppe B bankt das Team Stand jetzt um den Einzug in die Playoffs.
Denn nur die ersten sechs Teams, die schaffen es da auch hinein. Und ob es die Flensburger schaffen, das hört ihr im Sportradio Deutschland. Da erfahrt ihr alles Aktuelle zum Sport des Tages. Hört ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir zwei Flitzepiepen sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch mit am Start im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und das wisst ihr ja, da haben wir Sport für die Ohren für euch. Rund um die Uhr einfach mal durchklicken und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.